The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 7. März.
Aber das Ergebnis ist klar und wie habe ich das in den letzten Tagen gesagt, jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlerhaus sein.
So Friedrich Merz in der CDU-Parteizentrale nach seinem Wahlsieg. Aber die Rambo-Zambo-Laune ist verflogen. Die Schuldenorgie, auf die sich die Union unter der Führung von Friedrich Merz mit der SPD einlässt, schlägt hohe Wellen innerhalb der Union. Mehr als 400 Milliarden Euro für die Aufrüstung, 500 Milliarden für die Infrastruktur, dazu eine Reform der Schuldenbremse. Das ist für konservative CDU-CSU-Abgeordnete eine harte Zumutung. Zugeschaltet ist mir Karine Mössbauer. Sie ist Chefreporterin Politik bei The Pioneer und zuständig fürs Kanzleramt, in dem Friedrich Merz noch nicht sitzt, aber vielleicht ganz bald. Hallo Karine.
Guten Morgen, liebe Chelsea.
Karina, der Unionskanzlerkandidat Merz will nun im Eilverfahren das Grundgesetz ändern, um mehr Schulden machen zu können. Wie kommt das in den eigenen Reihen an?
Tja, Chelsea, da sprichst du wirklich einen wunden Punkt an, eher so semi. Denn immerhin hat die Union ja Wahlkampf gemacht als Gralshüterin solider Haushaltspolitik. Das Mantra war, erst muss gespart werden, bevor aus dem Füllhorn verteilt werden kann. Nun ist die erste Amtshandlung von Merz, er hebelt die Schuldenbremse aus. Zwar für Verteidigungsausgaben und da gehen auch noch alle mit, weil nach dem Oval Office-Eklat zwischen Trump und Zelensky herrscht wirklich weltweit Alarmstimmung. Aber garniert wurde das ganze Jahr mit einem Sondervermögen Infrastruktur. Und das noch bevor die Union an irgendeiner anderen Stelle sichtbare Punktsiege erzielen konnte. Also das bereitet vielen aktuell wirklich Bauchschmerzen.
Aber tragen die Abgeordneten den Beschluss mit?
Naja, in der Partei rumort es schon ordentlich. Alle sind in einer Art Warteposition, kann man sagen. Obwohl es bereits einige kritische Stimmen und auch Nachfragen in der Sondersitzung der Fraktion gab, gibt es in der Breite so eine Art Vertrauensvorschuss für Merz. Aber der dürfte so Richtung nächster Woche dann wirklich aufgebraucht sein. Viele Abgeordnete berichten mir, dass sie vor der Abstimmung über das Schuldenpaket konkrete Zugeständnisse von der SPD in anderen Bereichen erwarten. Also Merz, der muss jetzt wirklich ein paar Trophäen nach Hause bringen.
Was genau heißt das?
Naja, also die Union hat ja vor allem einen Politikwechsel versprochen. Da geht es vor allem um eine härtere Migrationspolitik, zum Beispiel mit Zurückweisungen an den Grenzen, um eine neue Sozialpolitik mit der Abschaffung des Bürgergelds und um Maßnahmen für die Wirtschaft, wie zum Beispiel die Senkung der Unternehmenssteuer. Außerdem haben sie immer eine umfassende Staatsreform gefordert, also entschlackte Verwaltung und Bürokratieabbau. Und in der Union ist der Druck jetzt wirklich sehr groß, da was abzuliefern. Und das spürt man in der Tat, wenn man mit den Leuten auch spricht. Der Ton wird nun verschärft, insbesondere auch nach dem Klingbeil-Auftritt.
Du meinst Klingbeil bei Maischberger. Er hat dort Grenzschließungen ausgeschlossen und so klang das.
Ich kann Ihnen sehr klar sagen, die SPD wird keine faktischen Grenzschließungen mitmachen. Das können wir national nicht umsetzen. Und vor allem ist es europäisch unvernünftig. In einer Zeit, wo die Antwort auf Donald Trump doch ein starkes Europa sein muss.
Tja, und damit hat er wirklich massiv provoziert. Denn Friedrich Merz hatte ja für Tag 1 seiner Kanzlerschaft genau das versprochen. Mithilfe der Richtlinienkompetenz durchsetzen, dass an der Grenze zurückgewiesen wird. Und in der Union ärgert man sich sehr über diesen, ja, man kann sagen, kühnen Auftritt des SPD-Chefs Klingbeil. Nachdem man den Sozialdemokraten ja gerade beim Thema Schulden so weit entgegengekommen war, hätte man da doch etwas mehr Demut erwartet. Jetzt wird wiederum von Seiten der CDU die Messlatte ziemlich hochgelegt und man kann sagen, bereits gedroht. Manuel Hagel, der CDU-Chef in Baden-Württemberg, sagte zum Beispiel, es gebe keinen Automatismus einer Koalition mit der SPD. Ähnlich klang auch der CDU-Abgeordnete Tilman Kuban. Er sagte, ohne Migrationswende kann es keine Regierung geben. Also der Ton für die weiteren Verhandlungen, würde ich mal sagen, ist gesetzt.
Es wird bestimmt auch noch sehr viel zu berichten geben. Du bleibst für uns dran, unter anderem auch im aktuellen Hauptstadt-Podcast auf thepioneer.de. Vielen Dank, Carina.
Na gerne, liebe Chelsea.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview: Sicherheitsexpertin Stefanie Babst spricht mit mir über die aktuelle Sicherheitslage und ihre Roadmap für Europa.
Ich plädiere ja seit langer Zeit dafür, dass wir den Donald Trump ernst nehmen müssen. Und wie ernst er das alles meint, hat er jetzt gezeigt.
Börsenreporterin Anne Schwedt kommentiert die Leitzinssenkung der EZB. Ein Musikgenie feiert rundes Jubiläum und die Wissenschaft will nicht aus einer Fliege einen Elefanten machen, aber aus einer Maus ein Mammut.
Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens.
If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed.
Of course, we want to stop the war.
But you're saying you don't want a ceasefire?
But I said to you,
I want a ceasefire.
With guarantees.
Because you'll get a ceasefire faster than it agreed. It's called drill, baby, drill.
We will make America great again.
Donald Trump ist unberechenbar, seine Entscheidungen nicht vorhersehbar. Seine einzige Konstante ist der Wandel. In den USA wird derzeit vieles neu geordnet. Klimapolitik wird zurückgedrängt, die Innenpolitik umgestaltet, internationale Beziehungen neu definiert. Vor allem mit Russland. Da möchte er die Rolle des Mediators spielen. Er möchte Peacekeeper sein. Er steht nicht für die Ukraine, aber auch nicht für Russland, nur für das Ende des Krieges. Doch dabei bleibt er in seiner Hauptrolle nicht als der Präsident, sondern als der Dealmaker.
Something that is a very fair deal. Once we have to negotiate a deal, up with the deal. And I think we're fairly close to getting that. And so let me make the deal first.
Der Deal dreht sich um seltene Erden für Trump. Zelensky will Sicherheitsgarantien von den USA. Dann könnte es vielleicht einen Waffenstillstand geben, je nachdem, ob der Kreml darauf einsteigt. Doch was bedeutet das für Europa? Womit können wir eigentlich rechnen? Und wie sollte Europa darauf reagieren? Oder besser noch, wie können wir uns darauf vorbereiten? Werden die Europäer überhaupt in der Lage sein, ohne die Amerikaner auszukommen? Über diese Fragen habe ich mit Stefanie Babst gesprochen. Sie war 22 Jahre lang für die NATO tätig und hat dort das Strategic Foresight Team aufgebaut und geleitet. Sie war zu ihrer aktiven Zeit, also bis 2020, die ranghöchste Frau der NATO in Europa. Guten Tag, Dr. Stefanie Babst.
Einen schönen guten Morgen, Chelsea.
Frau Babst, vor einigen Tagen hat die ganze Welt zugeschaut, wie das Gespräch zwischen Donald Trump und Volodymyr Zelensky im Oval Office entgleist ist. Wie war Ihre Gefühlslage in diesem Moment?
Ich war natürlich ausgesprochen verärgert, aber auch ein Stück weit erleichtert, weil ich der Meinung war, dass jetzt für alle eigentlich deutlich werden musste, was und wie die amerikanische Administration tickt. Also, dass sie in der Tat die Seiten gewechselt hat, nicht nur verbal, sondern auch ganz konkret. Und ich hatte ein Stück weit gehofft, diese Hoffnung habe ich immer noch, dass das dann auch wirklich den notwendigen politischen Schub auf unserer Seite, also auf europäischer Seite gibt. Und das sieht dann nachher so aus.
Ja, also das wäre auch meine nächste Frage an Sie. Jetzt merkt man, dass da ein bisschen Schwung in die Sache kommt hier auf dieser Seite des Atlantiks. Und die ganzen europäischen Leader ringen gerade um einen Plan für die Ukraine und für die eigene Verteidigung natürlich. Sind wir in der Lage, diese Aufgabe ohne die USA zu stemmen?
Natürlich sind wir das, wenn wir das wollen. Und die Voraussetzung, um überhaupt einen Plan oder Pläne zu entwickeln, ist das, was nicht nur ich, sondern ich glaube auch viele andere seit 3 Jahren immer wieder eingefordert haben, dass wir den politischen Willen aufbringen und ganz klar unschnörkellos und nüchtern unsere strategische Umgebung wahrnehmen. Und wenn man diesen ersten Schritt gemacht hat, dann kann man nur zu der Auffassung kommen, wir haben einen existenziellen Gegner und eine wirklich veritable Bedrohung auf der russischen Seite. Und wir haben nunmehr auch eine amerikanische Administration, die, um das mal freundlich auszudrücken, zumindestens nicht uns freundlich gesinnt ist. Ganz im Gegenteil, vielleicht sogar auch jetzt in die Kategorie gehört der unfreundlichen Akteure, vielleicht sogar der feindlichen Akteure. Und in dieser Gemengelage müssen wir uns nunmehr zurechtfinden. Ich plädiere ja seit langer Zeit dafür, dass wir den Donald Trump ernst nehmen müssen. Und wie ernst er das alles meint, hat er jetzt gezeigt. Also politischer Willen und Realitätssinn sind die Voraussetzungen, um überhaupt jetzt etwas tun zu können. Und das scheint mir bei den meisten politisch Verantwortlichen in Europa gegeben zu sein.
Ja, aber gleichwohl haben wir durch diese Pläne von Donald Trump auch einen interessanten Einblick in seine Denkweise bekommen. Also er hat auch keine Sicherheitsgarantien für die Ukraine gegeben und sagt, wenn wir in der Ukraine sind und Geschäfte mit seltenen Erden betreiben, werden uns die Russen in Ruhe lassen. Also man mag sagen, das ist naiv, aber man sieht doch, wie er denkt hier, auch in Deals. Und das ist ja nichts Neues. Wir wissen schon, dass er so denkt. Aber müssen wir als Europäer nicht auch kreativer werden, als zu sagen, okay, unser bisheriger Partner ist weg, jetzt machen wir einen Alleingang, was das Thema Verteidigung angeht, weil uns nichts anderes übrig bleibt. Müssen wir da nicht kreativer werden und sagen, vielleicht machen wir einen eigenen Deal mit Trump, der auch unsere Interessen vertritt?
Ich wüsste nicht, was das für ein Deal sein sollte. Er hat eins zu eins das russische Narrativ übernommen. Er hat alle Maximalforderungen, die die Russen seit 3 Jahren an die Ukraine stellen, übernommen und zu seinen eigenen gemacht. Also wenn wir der Meinung sind, was wir in meinen Augen sein müssen, wir müssen bei der Ukraine stehen, nicht nur damit die Ukraine nicht weiter zerstört wird, sondern vor allen Dingen auch, weil es in unserem ureigenen Interesse ist, uns hier nicht von russischer, militärischer und hybrider Aggression überrollen zu lassen, da müssen wir natürlich dagegen halten. Und das tun wir ja gerade. Die Coalition of the Willing, die ich im Übrigen schon seit 2 Jahren fordere, versucht sich jetzt mittlerweile langsam zu bilden und der russischen Seite damit auch zu demonstrieren, wir werden hier die Ukraine nicht im Stich lassen. Und die Beschlüsse, die heute beispielsweise in Brüssel fallen werden mit Blick auf sehr, sehr viel Geld, was die Europäer jetzt generieren wollen, um in ihre eigene Verteidigungsfähigkeit und ihre Abschreckungsfähigkeit zu investieren. Das sind genau die richtigen Schritte, die wir unternehmen müssen. Das Problem, was wir haben, ist, dass uns ein wenig die Zeit wegläuft, weil unsere europäischen Führer, insbesondere Deutschland, 3 Jahre in einem Schlafwagen gesessen haben und all die Dinge, die jetzt kommen, ein Stück weit auch mitverursacht haben, weil sie eben nicht reagiert haben.
Also ich wollte versuchen, zumindest ein Roadmap für Europa auszuarbeiten in unserem kurzen Gespräch heute. Ich habe abgespeichert, dass wir mehr Geld brauchen, dass wir eine Reform der Strukturen, die ja auf Konsens ausgerichtet sind, durchführen müssen in Europa, sodass wir schneller agieren können, und wir brauchen mehr Manpower. Was gehört noch so zu einem Roadmap für Europa, der zum Erfolg führen kann?
Ich werde in der übernächsten Woche in London sein auf einem Treffen der Club of Three. Das sind Vertreter aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Und da wird es auch um eine solche Roadmap gehen. Ich habe dafür einen Vorschlag gemacht und das versucht mal auf 3 Punkten irgendwie zu reduzieren. Ich finde, wir brauchen natürlich zuallererst eine Eindämmungsstrategie gegenüber Russland, die es weder auf EU- noch auf NATO-Seite gibt. Das heißt, wir müssen Russland als Hauptaggressor natürlich noch viel stärker versuchen, in seine Schranken zu verweisen, vom technologischen über den Sanktionsbereich und selbstverständlich auch im militärischen Bereich. Wir müssen uns sehr, sehr stark aufstellen, um auch die Resilienz zu entwickeln, um gegen Russlands hybride Angriffe mehr auf den Tisch zu legen, als wir das bislang gemacht haben. Das ist für mich ein erstes großes strategisches Ziel. Das zweite besteht darin, ein Abzug, ein Rückzug der Amerikaner auch aus der NATO möglichst, also ohne dieses Chaos, was wir jetzt sehen, in einer irgendwie geordneten Form, ja, auf die Reihe zu kriegen. Also wir müssten uns schon auch mit den Amerikanern, denke ich, in irgendeiner Weise darauf verständigen, dass sollten sie tatsächlich sich aus der NATO wirklich immer weiter zurückziehen und die NATO auch dementsprechend beschädigen, dass wir darauf beharren. Also dass wir ein solches Gespräch mit ihnen führen, um dann auch Contingency Planning zu betreiben. Das heißt also, die Lücken zu füllen und selber vorzubereiten. Der dritte Punkt betrifft natürlich den großen Bereich, wie jetzt auf europäischer Seite eigene Verteidigungsfähigkeit verbessert werden kann. Und wenn wir jetzt mal von den finanziellen Aspekten absehen, gibt es da etliche, was die Europäer auf der EU-Seite tun müssen, um eigene militärische Führungsfähigkeiten zu entwickeln. Wir haben beispielsweise ja nur in sehr begrenztem Maße ein Hauptquartier, was auch Verteidigungsaufgaben übernehmen kann. Wir haben nach wie vor keine ausreichende Mobilität militärischer Art innerhalb Europas. Auch das wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt auf der To-Do-Liste. Also es gibt so Punkte, die die Europäer jetzt sehr stark nach oben stellen müssen, jenseits der Frage, welche Waffen wir jetzt also kaufen oder wie man die Ukraine mit Munition ausstatten kann. Und ich denke mal, das wird darauf hinauslaufen, dass man am Ende dann also einen kurzfristigen Plan hat und einen mittel- und einen langfristigen Plan, der diese Schritte dann beschreibt und dann auch den Mitgliedstaaten hilft, diese umzusetzen und abzuarbeiten.
Ja, einen Plan zu haben ist erstmal eine sehr gute Idee. Ich bin gespannt, was konkret bei diesen verschiedenen Treffen rauskommt in den kommenden Tagen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Aber doch sehr gerne, Chelsea.
Ich denke manchmal, wenn du dich vor ein Unternehmen stellen würdest morgens als CEO dieses Unternehmens und dann würdest du alle Schwachstellen dieses Unternehmens benennen und am Ende würdest du sagen, so Leute, und jetzt gibt alles, dann kriegst du keine Energie in so einen Laden. Und genau diesen Fehler machen wir aus meiner Sicht gerade in Deutschland. Wir stellen uns hin, politisch, gesellschaftlich, in unseren kleinen Kreisen und erzählen uns die Geschichten, warum wir es nicht mehr können. Und danach denken wir, dass jetzt ein Ruck durchs Land geht. Und ich bin keine Zweckoptimistin oder ich will nicht naiv sein und sagen, aber ist doch alles so toll. Aber ich würde gerne mal wieder versuchen, dass wenn wir eine Führung von oben haben, auch politisch, und sagen, da will ich hin, hier geht's lang und ich stelle mich vorne hin und feuer euch an, dass dann, glaube ich, wieder viel mehr geht.
Verena Paustar ist Chefin des Deutschen Start-up-Verbands und sie wird mit ihren klugen Gedanken die MyWay bereichern. Die MyWay, das ist der Strategiegipfel der Familienunternehmen, der zum dritten Mal im Berliner Westhafen steigt. Diesmal am 24. und 25. September. Und anlässlich des morgigen Weltfrauentags sei nochmal auf die starken Unternehmerinnen hingewiesen, die neben Verena Paustar in diesem Jahr mit dabei sind auf der Bühne und mit ihrer Expertise. Zum Beispiel Dr. Simone Bagel-Tra. Sie ist seit gut 15 Jahren die Aufsichtsratschefin bei Henkel. Sie war die erste Frau an der Spitze eines DAX-Aufsichtsrats, eine Pionierin. Dr. Annemarie Großmann ist dabei, Geschäftsführerin der GmbH-Gruppe mit über 6.000 Mitarbeitern. Dina Reit ist CEO der SK Laser GmbH, die Lasersysteme aller Art herstellt. Sie ist eine der wenigen Frauen in einer Führungsposition in der Welt des Maschinenbaus und auch sie ist dabei auf der MyWay. Die MyWay, das sind 2 Tage starke Keynotes auf großer Bühne. Es gibt Masterclasses, bei denen Sie von den Besten lernen können. Es gibt Expert Talks. Es kommen auch wieder Gäste aus Politik und Kultur und aus aller Welt. Doing Business in a New World Order. Alle Tickets und alle Infos über weitere Speaker und was auf der MyWay alles passiert, finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Wir freuen uns auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist die Zinssenkung der Europäischen Zentralbank ein Thema. Anne Schwedt ist unsere Börsenreporterin. Guten Morgen, Anne. Wie haben die Märkte auf den gesenkten Leitzins reagiert?
Guten Morgen, Chelsea. Ja, die Europäische Zentralbank hat die Zinsen um 25 Basispunkte gesenkt. Damit liegt der Leitzins jetzt bei 2,5%. Die Entscheidung war von den Märkten aber weitestgehend erwartet worden. Die EZB änderte auch ihre Kommunikation und sagte, dass die Geldpolitik nun deutlich weniger restriktiv sei. Zuvor war noch von restriktiv die Rede gewesen. EZB-Chefin Christine Lagarde sagte, dass die Entscheidung das Ergebnis einer substanziellen Diskussion war, ohne Gegenstimmen im EZB-Rat. Die Zentralbank veröffentlichte außerdem auch aktualisierte Wirtschaftsprognosen. So wurde die Inflationserwartung für 2025 auf 2,3% angehoben. Das Wirtschaftswachstum für 2025 wurde aber auf 0,9% nach unten korrigiert. Lagarde nannte anhaltende Abwärtsrisiken für das Wachstum, insbesondere wegen der Handelsspannungen und geopolitischen Konflikten. Die EZB ist genauso wie die Fed in den USA datenabhängig und legt sich deshalb nicht auf zukünftige Zinsentscheidungen fest.
Und dann schauen wir noch auf Costco, den Warenhausriesen aus den USA. Wie lief das letzte Quartal?
Ja, da gab es gemischte Ergebnisse. Der Gewinn lag unter den Erwartungen. Der Umsatz konnte die Erwartungen übertreffen. Beim Umsatz gab es einen Plus von 6,8%. Vor allem im E-Commerce-Bereich gab es ein deutliches Umsatzplus von fast 21%. Der Nettogewinn stieg um 2,6%. Die Einnahmen durch die Mitgliedsgebühren stiegen um 7,2% und auch über 90% der Kunden haben ihre Mitgliedschaft verlängert. Trotz der Herausforderungen durch Zölle und die Inflation betonte die Costco-Führung auch, wie wichtig Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis für die Mitglieder seien. Die Costco-Aktie fiel aber nachbörslich um 1,2%.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass die Begabung eines der bedeutendsten Komponisten zu Lebzeiten gar nicht oder wenn auch nur spät erkannt wurde. Und doch schrieb sein Meisterwerk Bolero Musikgeschichte. Ein simpler Rhythmus, immer gleich, immer lauter und kraftvoller. Und niemand kann sich dem hypnotischen Sog des immer gleichen Taktes entziehen. Dieses berühmte Werk entsprang dem Genie von Komponist Maurice Ravel. Heute, vor 150 Jahren, wurde er geboren. Heute erscheint auch der Film mit dem Titel Bolero in den Kinos. Er zeigt, was hinter dem mysteriösen, aber genialen Komponisten Ravel steckt. Ravel wurde 1875 in einem winzigen baskischen Fischerdorf geboren. Doch seine Eltern zog es bald nach Paris. Als kleiner Junge hat er viel Zeit in Fabrikhallen verbracht, wo sein Vater gearbeitet hat. Klein Maurice hat es geliebt, den Maschinen zu lauschen, ihr Knarzen, Krachen und Klopfen. Die Geräusche der Welt waren seine Inspiration. Wo andere Lärm gehört haben, da hörte er Musik.
Überall ist Musik. Hören Sie nur.
Schon früh wurde sein musikalisches Talent erkannt und gefördert. Mit 7 Jahren Klavierunterricht, mit 16 schon am Pariser Konservatorium. Doch üben war nicht so sein Ding. Deswegen fiel er 5-mal beim Prix de Rome durch, dem Champions League-Wettbewerb für Komponisten. Aber er sollte trotzdem Großes erschaffen.
Maurice Ravel, ich suchte schon nach Ihnen. Ich erwarte von Ihnen die Musik für mein nächstes Ballett. Was ich brauche, ist Fleischliches. Und Fesselndes und Erotisches.
Im Jahr 1928, mit Anfang 50, bekam er von der Tänzerin Ida Rubinstein den Auftrag, Musik für ihr nächstes Ballett zu komponieren. Das war die Geburtsstunde von Bolero, sein Meisterstück. Maurice Ravel starb im Alter von 62 Jahren, aber der Takt seines Boleros, der wird immer und immer weiterschlagen.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass es jetzt bald einen Jurassic Park Reloaded geben wird, aber diesmal ist es keine Verfilmung, sondern in real life.
Welcome to Jurassic Park.
Na gut, einen Park soll es nicht geben, aber die amerikanische Firma Colossal hat es sich zum Ziel gesetzt, ausgestorbene Arten wieder zum Leben zu erwecken, so wie in Jurassic Park eben. Dazu möchte man Tierarten unserer Zeit gentechnisch so verändern, dass sie zu einer Spezies mutieren, die eben eigentlich ausgestorben ist oder ihnen zumindest stark ähneln. Anfangen möchte man mit dem Wollhaar-Mammut. Dafür möchte man die DNA asiatischer Elefanten gentechnisch verändern. Und Ben Lamb, CEO der Firma, ist sich sicher, dass das bald schon möglich sein wird. Das sagt er dem Sender NBC.
We are less than 5 years away from seeing mammoths back on the planet.
Not if it's going to happen, when it's going to happen.
It is simply a function of time.
Letztes Jahr hatte Lamb noch behauptet, er brauche 5 Jahre. Jetzt heißt es, es braucht noch 8 Jahre. Vielleicht dauert es noch länger. Sicher ist also noch nicht, wann genau wir das Mammut wiedersehen werden. Aber es wurde jetzt mal ein ganz kleiner Anfang geschafft.
The mice have longer fur, they have lighter fur, it's a blonde color rather than a brown color. They also have curly whiskers.
Es gibt jetzt also Mäuse, die gentechnisch so verändert wurden, dass sie dem Wollhaar-Mammut optisch ähneln. Zumindest ein wenig. Dafür hat man die Gene der Mäuse mit DNA von ausgestorbenen Mammuts gesammelt aus Sibirien gentechnisch angereichert. So bekamen die neuen Mäuse langes, blondes Fell und lockige Schnurrhaare. Gut, sie sind trotzdem noch kleine Mäuse und einen Rüssel wie das Mammut haben sie auch nicht. Ganz fertig ist der Durchbruch der sogenannten Kolossalwollmaus nicht. Jedoch soll das Ergebnis zeigen, was in Zukunft möglich sein kann.
The colossal woolly mouse. They're a demonstration of the kind of gene edits that the company hopes to one day perform on a much larger scale, modifying Asian elephants to more closely resemble their woolly mammoth ancestors.
Ob wir wirklich ausgestorbene Arten wiederbeleben wollen, bleibt die Frage. Aber der Mensch, der spielt gerne Gott. Bei Jurassic Park geraten die erschaffenen Kreaturen außer Kontrolle. Mal sehen, ob die Mammut-Wollmaus auch noch ausbricht und ihr Unwesen treibt. Ich wünsche Ihnen jetzt einen mutigen Start in den neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Dagmar Rosenfeld hier im Podcast. Same time, same place.
Don't say me.